Wie sich Innovationen, die die Gesundheit des Planeten in den Mittelpunkt stellen, erfolgreich vermarkten lassen, darum geht es in dieser Episode. Bock auf Neues meets Bock auf Morgen. Viel Spaß und Sinn.
Bam, Bock auf Morgen.
Hi, herzlich willkommen zum Bam, Bock auf Morgen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Grundüberlegung dieser Episode, das sind Innovationen, die erfolgreich sind. Und sie sind dann erfolgreich, wenn sie keine Schneise der Verwüstung in unserem Planeten und damit unsere Zukunft schlagen und idealerweise zur Regeneration von Natur und Mensch beitragen. Sie sind dann auch erfolgreich, natürlich, wenn sie ein wirtschaftliches Potenzial für das innovierende Unternehmen darstellen. Und sie sind dann erfolgreich, wenn sie von der Mehrheit der Kundinnen und Kunden da draußen auch angenommen werden. Um das zu diskutieren, wie sowas funktionieren kann, habe ich zwei Experten am Mikrofon, die darüber jeweils ein Buch geschrieben haben. Also, Steffen Ehrath ist Head of Innovation und Sustainability bei Hans Grohe und er kennt sich ganz gut mit Innovation und Nachhaltigkeit aus, denn er hat das Buch geschrieben Planet-Centered Innovation, Nachhaltigkeit als Innovationstreiber. Auch am Mikrofon ist jemand, den ihr bestimmt schon kennt, Jan Pechmann, mein Kollege hier bei Bam Bock auf Morgen. Er hat das Buch zusammen mit Johanna Gollenhofer geschrieben, das 60% Potenzial mit Marketing die breite Masse für grünen Konsum begeistern. In dieser Episode legen wir diese beiden Bücher übereinander, beziehungsweise legen wir die Inhalte dieser beiden Bücher zusammen und überlegen, wie sich planetenzentrierte Innovationen erfolgreich vermarkten lassen. Es ist eine ganz kurzweilige Episode geworden, wie ich finde. Hört mal rein, ein bisschen länger hat es gedauert, gut 40 Minuten. Aber ich denke, für diejenigen Leute, die sich mit Innovation, mit Nachhaltigkeit und Marketing auseinandersetzen, wird das eine sehr kurzweilige Episode werden. Und für diejenigen, die sonst nichts damit zu tun haben, kann ich nur empfehlen, mal reinzuhorchen, denn nachhaltige Innovationen sind diejenigen Innovationen, die unseren Standort Deutschland zukunftssicher machen und Wohlstand erhalten. Let's go.
Bock auf Neues, Bock auf Morgen, den Planeten im Blick, für Mehrheit und Sorgen.
Bock auf Neues, Bock auf Morgen, Bock auf Neues, Bock auf Morgen, Bock auf Neues.
Steffen Ehrath, Head of Sustainability and Innovation bei Hans Grohe. Steffen, drei Punkte dazu, was den Unterschied einer planetenzentrierten Innovation ausmacht.
Wir starten den Innovationsprozess mit planetaren Problemen und nicht mit Nutzerproblemen. Nachhaltigkeit wird als Wirtschaftsmotor und Wachstumsmotor gesehen, anstelle Innovationsbremse. Und drittens, der Planet erhält eine Stimme im Innovationsprozess.
Sehr gut. Also kurz und bündig. Wir sagen, du bist wach, hast den Test bestanden. Jan Pechmann, Head of Consulting bei Bam Bock auf Morgen, Co-Founder und lieber Kollege von mir. Drei Punkte dazu, was eine 60%-Strategie ausmacht.
Also zum einen, was sie tut, ist, dass sie nicht davon ausgeht, dass alle Menschen Nachhaltigkeit gut finden. Das ist der erste große Unterschied. Wir gehen davon aus, dass die breite Masse der Menschen Nachhaltigkeit eher doof findet. Das zweite ist, dass wir sagen, wir setzen deswegen bei einer Nachhaltigkeitsvermarktung nicht Nachhaltigkeit vorne aufs Tandem der Kommunikation, das fährt hinten mit. Wir sagen, wir müssen das sozusagen den Wurm an den Haken hängen, den Fisch dann auch entsprechend schmeckt. Und das dritte, was wir vielleicht noch anders machen, wir versuchen nicht alles, was wir Tolles gemacht haben im Bereich Nachhaltigkeit, auch irgendwie an die Welt zu kommunizieren. Wir gehen sehr feinsinnig in der Kommunikationsarchitektur vor und sagen nicht alles zu jedem und immer und überall. Das sind, glaube ich, die drei wichtigsten Sachen.
Ja, ich würde auch sagen, Jan ist auch wach, Test auch bestanden. Ich glaube, damit können wir schon mal starten in das Buch, ne? In diese Episode vor allen Dingen. Steffen, du hast in deinem Buch Planet-Centered Innovation, Nachhaltigkeit als Innovationstreiber, ist übrigens auch in den Shownotes verlinkt, ist seit September, glaube ich, auf dem Markt, einen vierphasigen Prozess dieser Innovationsentwicklung, dieser planetenzentrierten Innovationsentwicklung beschrieben. Und ich habe mir gedacht, dass wir im Folgenden mal diese vier Phasen kurz skizzieren. Was bedeutet das eigentlich? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ja, und was sind diese vier Phasen überhaupt? Und wie mit jedem guten Theaterstück fangen wir mit dem ersten Akt an, also Phase Nummer 1. Was ist das für eine Phase?
Also zur Klärung, bei Innovation geht es ja eigentlich darum, dass wir Probleme lösen. Also Innovatoren sind Problemlöser. Und die These, die im Raum steht bei Planet-Centered Innovation, ist, dass wir eigentlich keine richtig gescheiten Probleme mehr haben bei unseren Nutzenden, zumindest im globalen Norden, und auf der anderen Seite so wahnsinnig große Probleme haben in der Gesellschaft und mit dem Planeten. Also da gibt es ja die Vereinten Nationen, die haben die 17 SDGs. Das sind 17 Ziele, wo sich die Welt mal geeinigt hat, an die man glauben sollte, wenn man eine gerechte Welt wollen bis 2030. Und wir denken, hey, wenn bei Innovation es doch darum geht, Probleme zu lösen, dann lass uns doch mit diesen Nachhaltigkeitsproblemen beginnen. Deswegen ist die erste Phase Sustainability, also Nachhaltigkeit. Und das ist neu in diesem Prozess, weil oft kommt das Nachhaltigkeitsthema ganz zum Schluss. Und dann machen wir noch eine grüne Verpackung und noch irgendwie ein Charity-Projekt und vermarktet dann eigentlich diese nutzerzentrierte Innovation als nachhaltige Innovation. Und dann geht's genau der Schuss nach hinten los. Deswegen einfach mal das ganze Ding umgekehrt. Das ist die Idee von Planet-Centered Innovation.
Den Planeten ins Zentrum des Innovationsprozesses stellen. Jan, für so als Marketer, es gibt keine gescheiten Probleme mehr für den Menschen in der nördlichen Hemisphäre so da draußen. Da blutet einem doch das Herz eigentlich, oder?
Nee, ich kann das schon gut nachvollziehen. Es verdienen ja Leute bei uns in der Branche Geld damit, im Prinzip Bedürfnisse oder Bedarfe zu kreieren oder Insights zu generieren, die man den Leuten dann irgendwie als Bedürfnis unterjubeln kann. Nee, ich kann das schon gut nachvollziehen. Ich glaube, uns geht es besser, als wir fühlen. Und ich finde das interessant, was Steffen sagt. Das Lustige ist, dass wir bei uns im Buch, aber da kommen wir jetzt, greife ich schon fast jetzt zu weit nach vorne, wir machen es ja genau andersrum. Also wenn du sagst, Steffen, Nachhaltigkeit muss nach vorne, auf Innovationstandem, sag ich, nee, bitte, bitte nicht, fang bloß nicht damit an zu erzählen, sondern erzähl erstmal andere Sachen, die vielleicht nicht die wahreren Bedürfnisse sind, aber die gefühlt sozusagen bedeutsameren Knöpfe drücken bei den Leuten.
Aber da sind wir schon komplett der gleichen Meinung. Ich sage nur, beim Innovationsprozess geht es darum, diese Probleme zu lösen, und die wirklich relevanten Probleme sind die nachhaltigen. Wir sehen es aber auch zum Schluss, funktioniert das Ganze ja nur, wenn es irgendwie eine Käufergruppe gibt, die dieses Produkt oder diese Dienstleistung kauft, damit ich es mit der Kraft der Marktwirtschaft skalieren kann. Und wenn man da nur auf diese Öko-Features geht, dann bin ich in der Nische und dann funktioniert das nicht. Das heißt, im Laufe unseres planetenzentrierten Innovationsansatzes switcht es auf jeden Fall in die Nutzerzentrierung. Und das wird auch immer das sein, was zum Schluss das Key-Feature ist in der Werbung. Trotzdem ist der Grund, warum du dieses Produkt erschaffen hast, hat irgendwie so ein, ja, löst ein größeres Problem, auch wenn es vielleicht in der Vermarktung unterschwellig mitschwingt. Das ist die Idee dahinter. Also das ist nicht, das widerspricht sich nicht. Ich glaube, das dreht sich um. Also das Tandem fährt vielleicht in beide Richtungen. Wir starten halt mit Nachhaltigkeit als Innovationssuchfeld an, switchen nachher auch in Richtung Desirability, Wünschbarkeit. Und in der Vermarktung kann ich sagen, Wünschbarkeit vorne dran. Und dann aber, wenn jemand sich tiefer beschäftigt, ist ja auch nachhaltig. Ich glaube, das macht Sinn.
Dazu kommen wir im weiteren Verlauf des Gesprächs noch. Wir waren jetzt erstmal bei der ersten Phase. Du hast jetzt gerade schon Desirability angesprochen. Das ist, wenn ich das richtig hier studiert habe, es ist die dritte Phase. Aber dazwischen, oh Wunder, kommt die Phase 2 und die heißt Machbarkeit, Feasibility. Mhm. Welche Art von Innovation bringt uns weiter? Was meinst du damit?
Also wenn wir das Problem definiert haben, geht es jetzt ja darum, das Problem zu lösen. Und jetzt lösen wir ja erstmal das Nachhaltigkeitsproblem. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir Wasserknappheit haben und wir eigentlich weniger Wasser in der Dusche brauchen oder im Badezimmer, dann müssen wir jetzt Technologien oder Verhaltensveränderungen, einfach Ideen sammeln, wie man diesen Wasserverbrauch reduzieren kann. Und das ist diese Feasibility-Phase. Also einfach aufmachen, was gibt's denn heute schon oder was könnten wir uns vorstellen, wie könnten wir dieses Thema angehen. Und dann suchen wir uns durch Experimente wissenschaftlich aus, welches Problem wird mit welcher Lösung am besten gelöst und welche Vorteile bringt diese Lösung und welche Nachteile bringt diese Lösung. Und so sind wir schon einen Schritt weiter und haben dann schon eine relevante Lösung für ein relevantes Problem.
Bei wem löst ihr denn später, bei welchen Menschengruppen löst ihr das Problem denn da eigentlich? Also ist das noch eine interne Perspektive von Stakeholdern, Investoren oder beziehe ich da auch schon Customer Needs mit ein?
Ja, das machen wir, wenn man dieses Problem, so in Neudeutsch sagt man framed, also wenn man sagt, wer hat denn dieses Problem, das muss ja schon konkret sein, also so ein Allerweltsproblem, wir haben Wasserkrise, wie lösen wir die Wasserkrise, ist zu groß, du musst es schon runterbrechen und zwar welche Zielgruppe, welches Land, welche Nutzergruppe hat denn ein Problem mit Wasser Und deswegen löst du immer das Problem von der Zielgruppe. Kann eine Industrie sein, kann eine Kundengruppe sein, aber du musst es schon relativ eng framen, weil sonst bist du zu frei unterwegs und dann bist du, dann wird es auch schwammig mit der Lösungsfindung, weil dann kann es ja alles sein und nichts.
Das heißt hier, Jan, hier könnte im Grunde genommen auch die Marketing- und die Customer-Insight-Perspektive schon helfen, das Problem weiter einzugrenzen, oder?
Auf jeden Fall, zumal auch bei Feasibility das Thema nicht nur technisch eben gedacht ist, sondern auch prozessual und psychologisch mit gemeint ist. Und ich glaube, dass das, was an Kundenwissen und Kunden-Experience-Wissen halt im Marketing vorhanden ist, natürlich auf jeden Fall sicherlich eine gute Partner- oder komplementären Kompetenz zu dem, was Steffen macht.
Ja, ich finde das auch wichtig. Man kann ja so ein bisschen nochmal das Beispiel nehmen. In der Innovation spricht man oft von diesem Henry Ford-Beispiel mit den Pferden und mit dem Auto. Also hätte ich meine Kunden gefragt, was sie wollten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Jetzt haben wir doch diese Automobilentwicklung, was so eine tolle Innovation ist, diese Desirability, ich will schneller von A nach B, ich will mobil sein, individuell. Jetzt wäre ja eventuell wieder eine technische Lösung, das Pferd anzubieten. Also dann würde ich ja gerade wieder 100 Jahre oder 200 Jahre zurückgehen. Deswegen muss immer dieser neue Kundennutzen, den jetzt das Auto gebracht hat, auch in dieser Lösung, die jetzt nach dem Auto kommt, könnte ja, was weiß ich, Shared Services sein, könnte ja als Verhaltensveränderung sein, indem ich mehr Bahn fahre oder wie auch immer. Aber es dürfte nicht zu sehr zu Lasten dieses neuen Nutzenversprechens sein, was wir uns schon erarbeitet haben in den letzten Jahren. Das ist ganz wichtig, weil sonst würdest du ja gerade wieder alles zurück, 200 Jahre zurückspulen. Und die Entwicklungen der letzten 200 Jahre haben uns ja auch viele Vorteile gebracht, viel Komfort, aber halt immer mit dem Nebeneffekt auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der Gesellschaft, weil es halt nicht richtig eingepreist wurde in der Rechnung.
Ja, das ist, glaube ich, ein Stichwort, dass man schon, dass das auch im Bereich Marketing und Kommunikation gerade eine große Rolle spielt. Wie ist das eigentlich jetzt mit dem ganzen Thema Preis, Aufpreisbereitschaft? Und was sind eigentlich die wahren Kosten oder die wahren Preise von bestimmten Produkten? Was natürlich in der Phase von Steffens Prozess eine Riesenrolle spielt, kriegen wir die Umweltfolgekosten ehrlicherweise internalisiert? Was mit der Machbarkeit von Geschäftsmodellen natürlich enorm viel macht. Also ich habe neulich irgendwo gelesen, dass, glaube ich, 20 der führenden Industrien ab morgen sozusagen nicht mehr profitabel werden, wenn sie ihre Umweltfolgekosten internalisieren müssten. So, das ist, glaube ich, eins der Riesenthemen bei nachhaltigen Innovationsprozessen, wie ehrlich man da mit diesen Folgekosten umgeht. Ich weiß nicht, wie macht ihr das, Steffen? Welche Rolle spielt das da?
Ja, also man kann diese Total Cost of Ownership versuchen mit reinzubringen. Also als erstes müsst ihr halt mal identifizieren, was sind deine relevanten Nachhaltigkeitsfelder, also eigentlich eine Art Wesentlichkeitsanalyse. Und wenn es dann CO2 ist, da kannst du ja einen Preis für CO2, das machen jetzt ja mittlerweile viele, den kannst du ja mit einkalkulieren. Aber manchmal ist es halt auch schwieriger. Also Wasser hat ja theoretisch auch einen Preis, aber wenn Wasser, 1000 Liter Wasser 5 Euro kosten, ist vielleicht nicht der richtige Wert des Wassers, weil wenn du halt 3 Tage ohne Wasser bist, dann stirbst du, dann gibt es kein Leben mehr. Also ist dann vielleicht die 5 Euro für 1000 Liter nicht immer der richtige Wert dafür. Deswegen, es geht manchmal auch um diesen wahrgenommenen Wert und es ist nicht immer alles in Euro umsetzbar. Aber ja, zum Schluss versucht man es natürlich schon irgendwie, wenn es zum Schluss um KPIs geht, irgendwie in Zahlen auszudrücken, was man damit macht. Und das versuchen wir mit Wasser, virtuelles Wasser, virtueller Wasserfußabdruck, Wasserziele mit CO2. Oder bei uns ein Riesenthema ist auch diese Recyclingfähigkeit oder wie groß der Recycle-Anteil von unseren Materialien ist. Und das sind dann neue Kennzahlen, die wir dann einfach auch nutzen, um eine Entscheidung zu treffen bei einer Neuproduktentwicklung. Also dann gibt es halt neben den reinen Profit-Kennzahlen dann auch noch Impact-Metrics und die werden halt gleichwertig zumindest mal aufgezeigt und dann kann man immer noch eine Entscheidung treffen zu Lasten der Impact-Metrics oder zugunsten von den ganzen Nachhaltigkeitszahlen, dann ist es zumindest eine transparente Entscheidung. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, das alles transparent zu machen.
Ich hatte gestern ein Aha-Erlebnis, was auch in die Richtung geht zum Thema, wie kann man den Wert einer Sache wirklich deutlich machen. Ich habe den Film geguckt, Michael denkt groß, der neue Film von Lars Jessen. Und da kam das Bild am Schluss zu sagen, Deutschland verliert pro Jahr eine Grundwasserreservoirmenge von der Größe oder vom Volumen des gesamten Bodensees. Jedes Jahr ein Bodensee, weg. So, fand ich stark. Also macht den Wert nicht in Eurocent, aber ich finde auch starke Bilder helfen, dafür zu sensibilisieren, was Sachen wert sind.
Jetzt ist halt, du bist ja Marketing-Experte. Wir haben halt auch gelernt, um diesen Sense of Urgency zu generieren, sind es immer gut, diese Krisenbilder aufzumalen. Aber irgendwann stumpft es ja ab und dann hat man sich an diese ganzen Krisen gewöhnt und es ist ja auch kein Wettbewerb der Krisen. Richtig. Zum Schluss haben wir gemerkt, wenn man so eine richtig schöne Vision aufzeigt, ein Best Practice, wir haben so eine Green Vision entwickelt. Also wie sieht das Badezimmer der Zukunft aus mit 90% weniger Wasser, 90% weniger Energie, 90% weniger CO2. Und trotzdem kann ich mich hier körperlich reinigen, mental Hygiene vollziehen und das sieht richtig schnieke aus. Das motiviert viel mehr Leute. Also dieses positive Zukunftsbild wirkt viel nachhaltiger. Vielleicht nicht so krass wie dieses Schreckensszenario. Achtung, kein Wasser mehr morgen, wir sterben alle.
Ja, ja.
Aber ist halt auf jeden Fall ja nachhaltig und auch schöner, darüber nachzudenken.
Ich bin total bei dir. Ich war nur tatsächlich gerade gedanklich beim Thema Machbarkeit bei deiner Phase 2. Dann noch gar nicht bei den Endverbraucherinnen und Verbrauchern als Zielgruppe, sondern bei der internen Zielgruppe. Und die muss man ja, finde ich, also mindestens mal genauso ernst nehmen. Das ist ja die erste Hürde. Und ich glaube, da diesen Sense of Urgency zu kreieren, das darf, finde ich, auch mit Bildern passieren. Die helfen auch, glaube ich, manchmal für diese erste Hürde der internen Kommunikation. Und ich hatte neulich ein ganz tolles Zitat, kam mir unter, ich glaube, es ist von Oscar Wilde, aber im Zweifel von Mark Twain, ist ja egal, einer von beiden sagt es ja immer. Wir kennen den Preis von allem, aber den Wert von nichts. Also, sinngemäß war das. Und ich glaube, dass dieses, den wahren Wert einer Ressource, einer Sache, einer Selbstverständlichkeit wirklich zu spüren und plakativ vor Augen zu sehen, Augen öffnen, das sozusagen mitzubekommen, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir haben. Mhm. Primär erstmal intern und dann sicherlich nochmal auf eine andere Art und Weise auch extern Richtung Endkunden. Aber ich glaube, auch intern ist es sehr wichtig.
Nee, absolut. Bin ich voll bei dir.
Ja. Den wahren Wert aufzuzeigen oder die wahre Wert aufzuzeigen, das ist dann vielleicht etwas, was die Phase 3 dieses planetenzentrierten Innovationsprozesses auch betrifft. Nämlich da geht es um Wünschbarkeit, du umschreibst das in Englisch als Desirability. Technologie allein verkauft sich nicht, man sollte die Kundenbedürfnisse ins Zentrum rücken.
Und das stimmt. Also wenn man nur die technische Lösung vermarkten, Tech Push, das funktioniert da nicht. Manchmal geht es halt Hand in Hand und auch mit der Elektromobilität kann man jetzt natürlich sagen, Elektromobilität, wenn wir jetzt wieder beim Auto bleiben, ich bleibe jetzt bei Henry Ford, nicht immer nur duschen und Bäder, dann ist das natürlich schon nachhaltiger, wenn man natürlich Grünstrom verwendet. Aber ob dann wirklich die Leute ein Elektroauto kaufen, weil es nachhaltiger ist, vielleicht sind diese Leute auch bereit, schon Bus zu fahren oder vielleicht schon eher Carsharing-Angebote zu nutzen. Aber es gibt halt auch viele Leute, die finden halt so, ja, Vorsprung durch Technik gut. Also, dass es halt schnell beschleunigt und unten raus richtig Gas gibt. Und auf einmal macht das so ein Elektroauto. Ich fahre seit 5 Jahren Elektroauto. Das macht ja auch mega Spaß. Und wieso darf man nicht den Spaß in den Vordergrund stellen? Bei Tesla, bei Audi und trotzdem was Gutes tun. Also, das ist dann, muss man abwägen. Und da bin ich echt dankbar über euer Buch mit dem 60% Potenzial, weil ich glaube oft, dass du dann pro Zielgruppe auch nochmal unterscheiden kannst. Du hast dann die Zielgruppe, die halt auf Nachhaltigkeit Wert legt und die würde ich genau so triggern. Die resonieren auf der Nachhaltigkeitswellenlänge und dann hast andere, die haben halt Fahrfreude und Spaß an Beschleunigung und finden vielleicht dieses geräuschlose Fahren gut oder gibt's ja ganz viele Features. Du kannst ja nicht alle immer in deine 10 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne unterbringen. Also warum spielst du das nicht je nach Zielgruppe unterschiedlich? Heißt ja nicht, dass du dich verbiegst und dir nicht treu bleibst. Das resoniert halt auf einer anderen Wellenlänge. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Phase Wünschbarkeit. Wo ist denn der große Markt und mit welchem Wertversprechen erzeugst du die größte Resonanz? Also davor sind wir eher bei der Relevanz für die Welt, für die Gesellschaft, so deine unternehmerische Verantwortung. Und jetzt ist es auf der Resonanzseite. Und ich glaube, dass es da Unterschiede gibt. Und das muss man sich einfach bewusst werden. Sonst macht man nur Tech-Push und wundert sich nachher, warum es keiner kauft. Ist doch eine super Lösung.
Ja, da bin ich voll dabei und da ist sozusagen das Thema Vermarktung von Tech-Themen und Nachhaltigkeitsthemen tatsächlich irgendwo sich sehr, sehr ähnlich. Man muss die Ehrlichkeit bringen, in so einem Prozess sich einzugestehen, dass was ich so richtig lieb habe, was ich mit ganz viel Kraft auf die Welt gebracht habe, ist eventuell nicht der Liebling der ganzen Welt. Die Menschen wollen was anderes und sich das einzugestehen, dass das eigene Kind vielleicht nicht das Kurze auf dem Schuhhof ist, sondern dass es andere Themen gibt, die Leute viel mehr interessieren. Diese Größe muss man haben, um sich wirklich und nicht bloß so pseudo in die Schuhe der Konsumenten zu stellen und Konsumentin, sondern sich so richtig reinzustellen und ehrlich mit sich selbst zu sein. Ich glaube, da findet man auch dann die richtigen Knöpfe.
Wenn ich mir so das Skillset von Marketers aber auch so ansehe, ist schon einiges dabei, was man jetzt auch in so einem Innovationsprozess irgendwie verinnerlicht haben darf. Ne? Also zum einen den Sense of Urgency, den Need für den Planeten, darf er trotzdem eingeatmet werden, um später auch erfolgreich vermarkten zu können. Die technische Abstrahierbarkeit, die man braucht, um das auch zu verstehen, was da tatsächlich kongruent stattfindet, auch im System Planet, aber auch im System Produkt und Planet. Naja, und letztendlich aber auch jetzt die Schuspe zu haben, allen sehr motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen aus den Innovations- und Produktentwicklungsabteilungen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und dann zu sagen, Leute, wir müssen das aber jetzt ganz anders erzählen, was ihr euch hier schon jahrelang ausgedacht habt. Irgendwie ist schon ein großer Spagat. Wie begegnet ihr das in der Praxis, Jan?
Ich finde, das war ehrlicherweise schon immer der Hauptjob von guter Marketingarbeit, aber auch vor allem von guter Kreation, komplexe Dinge einfach zu machen. So. Und aus einem Bündel von Produkteigenschaften, dass die F&E-Abteilung, ob sie jetzt nachhaltig motiviert ist oder nicht, mal völlig egal, aber wenn die F&E kommt, dann hat sie sich den A-Punkt-Punkt-Punkt aufgerissen über viele Jahre, um etwas ganz, ganz Tolles zu entwickeln. Das sind ganz viele Eigenschaften. Und der oder die geneigte Ingenieurin möchte, dass diese alle erzählt werden, weil die gleichermaßen zum Gelingen dieser Innovation eigentlich auch wichtig sind. Und dann ist es der Job des Marketings, schrägstrich auch der Kreation, so eine Art Gatekeeper zu sein und sagen, von all den Aspekten, die sicherlich alle für sich genommen super kompliziert und wichtig sind, gucke ich mir jetzt ganz bewusst alle in Ruhe an und pflücke mir einen raus oder zwei. Man nennt das Single-Minded und versucht im Prinzip aus den vielen Sachen die eine Sache rauszuholen, auf die man dann wirklich spitz auch eine Kreation entwickeln kann. Und das war schon immer der Job von guter Kreation. Also auch das Doppelkupplung-Schaltgetriebe von Volkswagen im Jahre, das haben keine Ahnung, 2002 oder so, hat 1000 Eigenschaften. Aber das Geilste war zugkraftunterbrechungsfreies Fahren, meine Damen und Herren. Das heißt, du kannst einfach drauftreten, was heute bei Elektromobilität normal ist. Und das Ding ging einfach ab wie Schmitz Katze. So. Das war das Geile. So. Und alles andere war völlig egal, musste man nicht erzählen. Und da muss man dann eben auch als Marketier den Mumm haben, sage ich mal, die Leistung der F&E durchaus zu respektieren, sie aber nicht ungefiltert irgendwie weiter zu kommunizieren, weil da erweist man der ganzen Sache einen Bärendienst.
Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist auch nochmal, wenn man den Prozess anschaut, das ist kein linearer Prozess, sondern der braucht Rückkopplungsschleifen. Das ist iterativ. Genau. Und selbst wenn die F&E denkt, ich habe jetzt hier gerade das Geilste entwickelt, was ich mir nur vorstellen kann, mit der Marketingabteilung testen wir das und man merkt, oh, das ist schon cool, was ihr habt, aber wenn es dieses Feature oder wenn es dieses Problem noch lösen wird, dann würde ich es noch viel besser vermarktet kriegen und dann geht es vielleicht wieder zurück und man kommt auf ein anderes Thema, was eigentlich ursprünglich gar nicht so im Fokus stand. Und deswegen würde ich das immer schnell durchlaufen, diese vier Phasen, und nicht die F&E 10 Jahre jetzt an diesem neuen Gerät entwickeln lassen, nachher merken, oh, es ist gar nicht, das eine, auf was ihr euch konzentriert habt, das Material, es ist vielmehr vielleicht das Geräusch. Und deswegen würde ich das relativ zügig immer durchgehen und relativ grob und auch mit schnellen Prototypen raus. Und auch die Vermarktung kann man ja testen. Also wir fahren da immer ganz viele Experimente. Du kannst unterschiedliche Bilder testen, unterschiedliche Claims. Also auf wo ist die höchste Resonanz? Und dann wieder zurückkoppeln und sagen, okay, guck mal, hier resoniert es am meisten. Vielleicht müssen wir jetzt auch nochmal an der Stelle mehr entwickeln, damit es noch besser nachher auch unser Wertversprechen einhält.
Um die formvollendeten Phasen des planetenzentrierten Innovationsprozesses auch mal kurz abzuschließen, steht natürlich, sind wir euch noch die Phase 4 schuldig, die Wirtschaftlichkeit. Da hatten wir im Grunde genommen ja schon jetzt lang und breit schon drüber gesprochen, aber der Form halber gehört dazu natürlich. Viability von der Vision zum nachhaltigen Businessmodell, das geht dann nur, wenn es dieses eben auch neben dem Mehrwert für den Planeten auch ein wirtschaftliches Potenzial bringt.
Also dann nutzen wir einfach den Hebel der Marktwirtschaft und wenn es sich rechnet für ein Unternehmen, dann vermarktet es sich besser, dann verkauft es sich besser und dann tut man auch mehr Gutes, weil mit jedem Produkt, was man dann verkauft, mit jeder Dienstleistung, wird da dann dieses grundsätzliche, ursächliche, nachhaltige Problem auch immer besser gelöst und wir kommen zurück auf den richtigen Pfad. Deswegen ist das überhaupt nicht verwerflich und es ist keine Degrowth-Strategie, sondern eine Green Growth. Also wenn wir innerhalb dieser planetaren Grenzen innovieren, darf man auch gerne skalieren und da darf man auch gerne Geld damit verdienen, weil es ist Geld, was wieder ja richtig eingesetzt wird, wieder zweckgebunden eingesetzt wird. Und ich glaube, nur so schaffen wir die Transformation, indem wir die Wirtschaft wieder auf Kurs kriegen.
Ja, ja. Also das ist, glaube ich, auch der Hauptantrieb gewesen bei unserem 60%-Buch, zu sagen, wenn du es eben nicht schaffst, Nachhaltigkeit in die breite Masse zu skalieren, dann hast du auch nicht den wirtschaftlichen Hebel, den genau diese Art von Investition, was diese Innovationen ja zunächst erstmal sind, entsprechend auch zu amortisieren. Und wir haben halt drei Buchstaben geschrieben in dem Buch, und zwar ein U, N und D zwischen Umsatz und Umwelt. Und im Nachhinein denke ich immer, das waren die wichtigsten drei Buchstaben im ganzen Buch. Dann der vermeintliche Gegensatz, Nachhaltigkeit, okay, ist Nische, zwar wichtig, aber verdienst kein Geld. Und dann gibt es die Masse und da ist die Kohle leider nicht nachhaltig. Und das ist eben, die Zeiten sind vorbei. Also ich glaube eben, dass Nachhaltigkeit aus diesen Kinderschuhen raus ist. Es ist mehrheitsfähig, wenn wir es gut und richtig machen. Und der Hebel nicht nur für den Umsatz, sondern natürlich auch für die Umwelt ist größer. Weil je mehr Menschen sich zum Beispiel die Wasserstopparmatur bei Steffen kaufen, desto besser natürlich auch wiederum für den Planeten. Also das Ding muss raus aus der Nische, das Ding muss rein in den Mainstream und das ist der große Hebel für Umsatz und Umwelt. Das ist der Witz quasi da dran. Da haben alle was davon. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, ist, das ist auch wichtig bei dem Thema Wirtschaftlichkeit und Viability, nein, diese nachhaltigen Business-Innovationen, Steffen, korrigiere mich, aber die haben natürlich nicht so einen schnellen Cashback wie klassische inkrementelle Innovationchen auf einem bestehenden, etablierten, seit zum Teil, keine Ahnung, Dekaden erprobten Business Case. Das ist schon eher ein Marathon als ein Sprint. Und auch das, glaube ich, muss jeden, klar, der in dem Bereich innoviert, man muss das eine Weile durchziehen. Ja, Paradebeispiel Rügenwalder Mühle, die haben halt vor 10 Jahren angefangen. Jetzt stellt immer jeder da, toll, die machen jetzt 50% mit ihrem nachhaltigen Portfolio. Ging auch nicht über Nacht. So, und das mit einzuplanen und auch zu sagen, die Dinger zahlen sich natürlich nicht sofort aus und das muss eine nachhaltige Geschäftsstrategie, und da muss es ja auch verankert sein, entsprechend aushalten, glaube ich.
Also ich sehe das so bei diesem Planet-Centered Innovation oder bei der nachhaltigen Innovation, dieses ursprüngliche Problem, was du lösen willst, an dem solltest du festhalten. Das ist so mehr oder weniger dein Zweck. Und selbst wenn viele Ideen nachher auch scheitern und nicht funktionieren, geht es immer wieder darum, dieses ursprüngliche Problem zu lösen, weil du dann immer ein bisschen mehr dazulernst und irgendwann schaffst du diesen Durchbruch. Und dann ist auch wirklich ein großer Markt, weil du hast ja so ein richtig großes Problem gelöst. Die Gefahr oder was bei nutzerzentrierten Innovationen dann oft ist, wenn das eine Feature nicht funktioniert, um das eine Nutzerproblem zu lösen, dann geht man komplett in die andere Richtung und fängt wieder von vorne an. Also es ist auch viel schnelllebiger, viel spekulativer, viel opportuner und bei nachhaltiger ist halt so auch konsequenter. Also wir sind uns ja klar, dass das eine Problem, was wir uns rausgesucht haben, der Purpose des Unternehmens sein soll und irgendwann schaffen wir das Problem zu lösen und dann geht's ab. Aber dafür brauchst du auch den Cashflow aus deinem Kerngeschäft. Das musst du aushalten, weil das kann wirklich über Jahre gehen. Bam, Bock
auf morgen! Ja, das waren die 4 Phasen des planetenzentrierten Innovationsprozesses. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, lieber Steffen. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Die erste Phase, Nachhaltigkeit, Sustainability, den Planeten ins Zentrum der Innovation stellen. Diese systemische Sichtweise ist entscheidend. Phase 2, Machbarkeit, Feasibility. Welche Art von Innovation bringt uns eigentlich weiter? Exploration versus Exploitation, so wie du es vorhin benannt hast. Nur so als Stichpunkt noch genannt. Phase 3, Wünschbarkeit, Desirability. Technologie allein verkauft sich nicht, die Kundenbedürfnisse müssen hier auch ins Zentrum gerückt werden. Und die Phase 4, Wirtschaftlichkeit, Viability, von der Vision zum nachhaltigen Businessmodell, auch das muss sich tragen, um mit eine planetenzentrierte Innovation auch zum Erfolg gekürt wird. So, im nächsten Schritt gehen wir auf das 60% Potenzial bzw. die 60% Strategie ein. Lieber Jan, welche Phasen hat denn dieser Strategieentwicklungsprozess zum 60% Potenzial?
Ich mache das mal im Schweinsgalopp, weil wir jetzt sehr viele Sachen auch schon angefasst haben. Und der Vollständigkeit halber, ich habe das Buch natürlich nicht allein geschrieben. Ich habe das zusammengeschrieben mit der fabelhaften Johanna Goldenhofer, meine Co-Autorin, das mal kurz fürs Protokoll. Also wenn man diese 60%-Gedanken in eine Strategie überführen möchte, dann wäre diese erste Strategiephase ganz klassisch, ehrlicherweise, verstehe doch erstmal, was da draußen los ist, also Customer Insights in der breiten Masse. Der Kerngedanke des Buches ist ja, dass hier eigentlich Nachhaltigkeit irgendwie sich an den Rändern abarbeitet, nämlich bei den Öko-Fans oder bei den Öko-Muffeln, und dass die eigentliche Volumen eigentlich in der Mitte liegt, in einer grauen Masse, aber eben doch auch breiten Masse. Und das möchte ich auch dazu sagen, diese Öko-Fans, das ist ja gar nicht despektierlich gemeint, dass wir jetzt auf die breite Masse sehen. Und die Fans sind natürlich wahnsinnig wichtig, gerade für die Early Stage von solchen grünen Innovationen. Du brauchst die Nische auch als Schutzraum, als Nichtschwimmerbecken, als, als Aufpreis und fehlertolerante Fangemeinschaft, die dich einfach haben will, auch wenn du noch nicht voll performst. Das braucht jedes nachhaltige Innovationsprodukt. Aber dann musst du eben den Schritt in diese Masse schaffen. Also Schritt Nummer eins ist, versteh doch bitte diese Menschen, wie die ticken. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Nachhaltigkeit hat bei denen tatsächlich ein Imageproblem. Die denken da an Verzicht, an Verteuerung, an Verarsche, an Vernunft, ja, an all solche Dinge, die eigentlich nicht wirklich Kauftrigger sein müssen in der breiten Masse. Und das sozusagen sauber auch für dich rauszuarbeiten, wie denken Menschen wirklich über das Thema Nachhaltigkeit. Meine Co-Autorin Joanna Gäunefer sagt immer bezogen auf Food, schöne Bonbon, willst du schlecht verkaufen, schreib Nachhaltigkeit drauf, willst du gar nicht verkaufen, nenn's vegan. Also es gibt bestimmte Schlüsselbegriffe, die machen einfach keinen Sinn, wenn du tatsächlich in der breiten Masse reüssieren willst. Das ist übrigens in der Nische zum Teil diametral was anderes, weshalb das nachher in der Ausspielung so schwierig ist. Aber das ist Phase 1, versuch zu verstehen, ehrlich zu verstehen, was sind die Customer Insights im Bereich Nachhaltigkeit, nachhaltige Verbrauchs-, Verkaufs- und Konsumverhalten sozusagen in deiner Industrie. Schritt Nummer 2 ist dann eigentlich das Kernstück auch des Buches, das nennt sich, Steffen, du hast den Begriff auch schon vorhin benutzt, Reframing. Also wir sagen, wir müssen es schaffen, Nachhaltigkeit in ein anderes Bild zu packen, das heißt, in einen neuen Rahmen zu setzen, der eben nicht Vernunft und Verzicht heißt, sondern cool, sexy und interessant. Ja? Und die Tatsache, dass die Leute am Anfang Tesla gekauft haben, lag ja nicht daran, dass der so emissionsarm war. Das war einfach die fetteste Karre am Block und das fetteste Statement, das du machen konntest und nicht unbedingt nur ein ökologisches. Und deswegen wurde das gemacht so. Das heißt, Reframing, packt man immer so ein Bild vom Tandem, ist auch in dem Buch ganz niedlich bebildert. Pack bitte vorne aufs Tandem die Primärbenefits, die Menschen wirklich interessieren. Und wenn dann hinten noch die Nachhaltigkeit mitstrampelt, freuen sich die Menschen umso mehr. Es ist eine Art von Kaufentscheidungsbestätigung, auch vielleicht eine Aufpreisbestätigung. Aber sieh zu, dass vorne das sitzt, was die Menschen wirklich haben wollen. Haben wir ein Beispiel im Buch, Burger King ist da mit drin, die halt ihre Plant-Based-Produktreihe eingeführt haben, mittlerweile alle Produkte auch pflanzenbasiert anbieten. Die reden nicht einmal über CO2 oder Tierwohlvorteile von diesen Produkten, die reden nur über Geschmack, weil das ist das, warum du dir einen Burger kaufst. So, Punkt. Und das so konsequent durchzuholen und das nachhaltig noch hinpacken, das muss man im Prinzip für sich entwickeln, also einen Reframing-Ansatz zu entwickeln, was sind die alternativen Primärbenefits. Und das muss man eben auch dazu sagen, Nachhaltigkeit ist kein relevanter Primärbenefit in der breiten Masse. Hol das durch und mach was Besseres daraus. Das ist das Kernstück, eigentlich eine klassische Positionierungsarbeit. So. Und Phase Nummer 3 heißt dann im Prinzip Kommunikationsarchitektur. Also wie spiele ich das jetzt aus? Weil natürlich, habe ich eben schon gesagt, du hast ja trotzdem noch die Öko-Fans und die willst du ja auch nicht verlieren. Und die würden wiederum mit bestimmten Content breiten, aber auch Tiefen, die du für die breite Masse vielleicht aufbereitet hast, eigentlich unzufrieden zurückbleiben. Und wir haben das in so ein Eisbergmodell gepackt und sagen, okay, im Prinzip ist es kommunikationsmäßig oder auch touchpointmäßig so, die Spitze des Eisbergs, das ist das, was die 60% sehen. So. Und da muss ein absoluter Fokus rein. Da musst du dir genau überlegen, was du da sagst. Das kann nicht alles sein, sondern da müssen wirklich die relevanten Nuggets hin. In der Tiefe kannst du alles verpacken, was du denkst, sagen zu wollen. Da gibt es ja mittlerweile auch fantastische Dinge. Digitaler Produktpass, wisst ihr selber, ist am Kommen. Du kannst natürlich unfassbar vieles ausspielen. Und Nachhaltigkeit ist ja von der ersten Sekunde der Entstehung her ein Content-Pool, ein Narrativ-Pool, ein Geschichten-Pool, der auch sehr authentisch mit Mitarbeitern und so weiter, alles super, mach das in der Tiefe, aber an der Spitze entscheidest du dich für eine Sache. Im Buch haben wir ein schönes Beispiel drin von VD, Money Mine, wir haben so verschiedene CMO-Interviews auch drin und der hat sich halt wirklich intensiv an dem Thema Kreislaufwirtschaft abgearbeitet. Wie ihr wisst, ist VD da einigermaßen vor der Welle, was das Thema angeht und hat halt festgestellt, in der Kreislaufwirtschaft, also kreislauffähig, versteht halt kein Mensch in der breiten Masse. Also denken die, das Zirkeltraining vom Sportunterricht damals oder was das meinte mit Kreislaufen. Und bei ihm ist die Abdiskutierung so vorne an der Spitze, also oben an der Spitze des Eisbergs, sagt er, reparierbar. Das ist eine Dimension, natürlich nur von Kreislaufwirtschaft, ja, aber es ist die der breite Masse, also Lieschen Müller und Otto Normal tatsächlich verstehen. Und das spielt auch an den Touchpoints aus, wo die breite Masse getroffen wird. In der Tiefe, in Podcasts, in dialogischen Formaten erzählt er dann das volle Kreislaufbrett mit allem, was dazugehört, Stoffkreislauf und so weiter. Aber das tut er im Prinzip tunlichst nicht da, wo auf die breite Masse geht. So. Und das ist eben die dritte Phase, also im Prinzip das Thema Botschaftsmanagement und damit auch Content-Architektur sauber auszusteuern. Also erstens Customer Insights, zweitens dann das Reframing, also die Positionierung und drittens dann das Thema Messaging. Das im Schweinsgalopp.
Ich habe mir im Vorgriff auf diese Episode noch mal überlegt, wo es noch Gemeinsamkeiten geben könnte. Natürlich in dieser Phasenimplementierung, also wann findet dann diese Idee, eine der Mehrheiten erreichen, eben auch im Innovationsprozess statt. Und ich bin auf eine Zielgruppe gestoßen und das hatten wir gerade eben auch schon mal kurz angesprochen, das möchte ich so im letzten Abschnitt noch mal ganz kurz mit euch durchdiskutieren. Eine Zielgruppe, die eine ganz besondere liebevolle Betreuung womöglich braucht, nämlich das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, die so systemrelevant sind für einen gelungenen F&E und Innovationsprozess und irgendwo später auch dann für die Vermarktung. Denn auch hier gilt es doch, Mehrheiten zu finden. Steffen, was sind deine Erfahrungen damit?
Es motiviert ungemein, wenn man das Gefühl hat, man bewirkt was. Also ich sehe das vor allem in der nächsten Generation, in der jüngeren Generation, wenn die kommen. Da geht es ja nicht nur darum, Geld zu verdienen und irgendwie finanzielle Stabilität und Sicherheit zu haben und bei einem Weltmarktführer zu arbeiten. Das waren vielleicht noch die Motive vor 20 Jahren. Da geht es irgendwie um Purpose, um irgendwie was zu bewirken. Und wenn ich das Gefühl habe, ich mache ja nicht nur einfach nochmal 10 Millionen mehr Umsatz, sondern ich tue auch noch was Gutes für Mensch und Umwelt, dann finde ich, ist das ein absoluter Motivationsbeschleuniger, intrinsisch motiviert ungemein. Ja, um nicht nur immer in Umsatz und Vertrieb und auch in Profit zu denken, sondern ich finde, es ist tiefgründiger. Du hast das Gefühl, dein Beitrag ist größer, wie nur irgendwie ein paar Euro am Ende vom Jahr dazu zu bringen. Obwohl man das natürlich muss, also zum Schluss machen wir das ja alles nicht nur, um irgendwie schöne Charity-Projekte und eine schöne Social Story zu haben. Also man macht es zum Schluss, wir sind in einem Wirtschaftsunternehmen, es geht darum, Geld zu verdienen, das ist klar, aber es muss ja nicht jeden Tag immer das Ziel sein, um morgens aufzustehen. Das kann es nicht sein. Also dann bin ich entweder ein Profivertriebler, dann mache ich das, aber viele kriegst du halt auf einer anderen Ebene. Das glaube ich schon. Deswegen, ja.
Also ich würde da gerne noch was rein reflektieren. Und zwar, also haben wir jetzt in den Gesprächen über das Buch gemerkt, wir haben gemerkt, diese 60%, die gibt's natürlich auch intern. Also gerade in den großen Corporates und nicht bei den Sustainable Natives, die das quasi schon in der Geschäftsidee drin haben, das Thema Nachhaltigkeit, sondern bei den Immigrants, die sich da so rein entwickeln. Auch da hast du 20% ungefähr Öko-Fans, die wollen diese Nachhaltigkeitswende im Geschäftsmodell und zwar aus Prinzip. Und sie gehen auf den harten Weg dafür, weil sie es wollen. Und es gibt aber auch die Ökomuffel, die sagen, glaube ich doch nicht dran, dass wir mit dem scheiß E-Zeug hier unser Geld verdienen können, so um mal das Beispiel zu bringen. Und dann gibt es da eben aber auch diese unentschlossene Mitte, diese, wenn man so will, auch kognitiven Flexitarier, die irgendwie sagen, ja, nee, ich finde das schon eigentlich grundsätzlich ganz gut, aber die gehen nicht den harten Weg, die gehen auch nicht die lange Meile, die brauchen schon auch eine Art von anderer Überzeugungsarbeit. Und was da immer noch ganz krass in den Köpfen drin ist, ist der Irrglaube, du musst dich jetzt entscheiden zwischen Girokonto und Karma-Konto. Eins von beiden gibt's jetzt bloß. Und das meine ich vorhin auch mit dem und. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufklärungsarbeit, nach in die Mitte des Unternehmens zu sagen, nein, ab 2024 aufwärts ist das eben kein Gegensatz. Man kann auch mit Nachhaltigkeit richtig gut Cash machen und richtig tolle Gewinne fahren und sau erfolgreich sein. Und das gibt's beides, aber Girokonto und Karma-Konto, Umsatz und Umwelt im Verbund. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft nach innen. So platt die ist, auch die braucht's.
Ja. Wolltest du noch was sagen, Steffen? Nee, dann mach ruhig.
Nee, ich habe vorher nochmal, wo du gesagt hast, mit dem Burger King-Beispiel. Ich wollte da nochmal drauf eingehen, weil ich fand das so spannend. Ich glaube absolut auch, Geschmack ist King und es geht um den Geschmack. Ich finde es nur ungemein wichtig, also wenn man dann diese F&E-Abteilung oder Innovationsabteilung, Entwicklungsabteilung brieft und man würde sie nur briefen auf, ich brauche den geilsten Geschmack und sie würden nachher neue Emulgatoren entwickeln und Geschmacksverstärker, dann könnte ich ja später auch nicht diese Nachhaltigkeitsfeature ausloben, auch wenn nur sekundär oder unterm Eisberg. Oder unter der Oberfläche vom Wasser. Das heißt, es muss ja dann eigentlich trotzdem als Muss-Kriterium in die Entwicklung mit eingespielt werden. Also auch bei eurer Methodik habt ihr drin, hey, vegan macht schon Sinn oder weniger Ressourcen macht schon Sinn insgesamt oder Kreislauffähigkeit macht schon Sinn. Aber hier dieser User-Benefit, der sollte sein reparierbar, jetzt bei VD oder Supergeschmack oder Elektromobilität ist das Thema Fahrfreude.
Ja, also das mag ich schon so an deinem Ansatz, dass der kommt ja sozusagen ganz konsequent wirklich von der planetenbezogenen Positionierung her und die ist natürlich kompromisslos dann auch an der Stelle. Und ja, na klar, bleiben wir bei dem Beispiel pflanzenbasierte Burger, da ist natürlich das nächste Level in dieser Sportart heißt Zusatzstoffreduktion. So. Und das korreliert natürlich mit Geschmack im Sinne von gelernten konventionellen Geschmacksknospen, damit das so schmeckt quasi, wie du denkst, dass ein Burger schmecken muss. weil du ein armes Rind geschreddert hast. Das kriegst du im Moment halt mit bestimmten Sachen eben nur hin, so, und das wäre das nächste Level. Und ja, da muss man konsequent mitdenken. Nur blöd gesagt, aus Sicht der 60% ist das gerade eben nicht der Punkt, das ist nicht entscheidend. So, das ist eher ein Fan-Thema.
Aber du würdest sagen, auch in der Entwicklung bei Burger King war es schon so, dass der Auftrag war, hey, wir wollen jetzt hier fleischlos haben. Also nicht so, entwickelt mal einen geilen Geschmack, oh, der ist zufällig fleischlos, sondern es war schon so, hey, Fleischersatz ist Ansage, top-down oder wie auch immer von irgendjemand, Produktmanager, der dann auch so diese Trends sieht, hey, das mit dem Fleisch, das wird eng in Zukunft, wir brauchen jetzt mal Fleischersatz. Aber ihr entwickelt so in Richtung nicht der beste Fleischersatz oder die wenigsten Zusatzstoffe oder wie auch immer, sondern Fleischersatz, muss Kriterium, aber so dieser Benefit ist geiler Geschmack.
Ja. Also ich glaube, dass man wahrscheinlich müssen wir nochmal ins Burger King hier direkt einladen, deswegen ich kann es mir nicht verbindlich sagen, aber das Thema pflanzenbasierte Ernährung, natürlich beides war einerseits ein Schritt in der Nachhaltigkeitsstrategie und zweitens natürlich auch Markttrend, kann man ja nicht wegreden, ist ja auch gar nicht schlimm, das und ist relativ groß geschrieben, du kannst da im Prinzip beides parallel machen, das ist auch gut so. Ich hatte in der Kelsbetrachtung noch einen anderen, also einen Sidekick sozusagen von der Burger King Kampagne, und zwar Burger King Österreich. Die hatten eine Aktion gemacht, die war irre. Die begrüßten sozusagen einen Monat lang jeden Gast in ihrem Restaurant mit der Frage, normal oder mit Fleisch. Also du hast gesagt, ich hätte gern Whopper, und dann haben sie gesagt, normal oder mit Fleisch. Und haben das gefilmt so. Und dann guckt natürlich jeder völlig irritiert, was? Also die haben im Prinzip das neue Normal sozusagen. Und da merkst du schon an solchen Sachen, das ist schon die Mission, überhaupt die breite Masse in Kontakt zu bringen mit der rein theoretischen Möglichkeit, dass Fleisch auch okay sein könnte. Das ist der große gesellschaftliche Leistung, die da eigentlich so ein Burger-Restaurant wie Burger King eben leisten kann, das überhaupt in die Masse zu tragen und Menschen damit zu konfrontieren gewissermaßen und ihnen den kleinen Tick zu geben und die Einladung auszusprechen. Ist das jetzt eine 60%-Kampagne? Nee, deswegen taucht sie im Buch auch noch ein bisschen kleiner auf, weil das ist eigentlich eine Öko-Fan-Kampagne, ja. Die sagen, finde ich voll geil. Aber ehrlicherweise, wenn wir drei jetzt irgendwas gut finden, ist das schon mal verdächtig. Also ich glaube, dass sie fast ein bisschen langweiliger Aussage, es schmeckt einfach so gut, Geschmack ist King, auch im pflanzenbasierten Bereich, ist vielleicht weniger disruptiv jetzt und weniger aufregend, aber genau das, was die breite Masse braucht. Deswegen auch eine fantastische Kommunikationsarbeit.
Ja, ich finde, dass wir jetzt genug über Burger King gesprochen haben, also um den Kolleginnen und Kollegen dort nicht zu nahe zu treten, aber ich habe zum Abschluss noch, wir haben Ernährung, wir haben jetzt also Wasser, Duschköpfe, Weltmarktführer, wir haben ein Autobeispiel gebracht und so, das sind ja eigentlich im Grunde genommen immer die gleichen Branchen. So. Gibt es denn Sektoren, wo das vermeintlich nicht funktionieren kann, eine planetenzentrierte Innovation oder auch Mehrheiten 60% nach der Logik anzusprechen so oder wo, vielleicht auch dort, wo es besonders funktioniert und wir eigentlich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht hätte, aber einen sehr großen Impact hätte?
Also ich habe mir schwer getan, als ich eine Einladung bekommen habe von einer IT-Consulting-Firma, und dann dachte ich schon, okay, wie können wir jetzt planetenzentriert innovieren? Also die Serverfarmen irgendwie auf Grünstrom umzustellen, arg viel mehr fiel mir da nicht ein. Aber du musst manchmal, so wie es bei der Nachhaltigkeit auch ist, in unterschiedlichen Scopes denken. Also das kann sein, du selbst als Beratung oder jetzt du, Frank, wie kannst du planetenzentriert innovieren? Vielleicht hast du aber Kunden, die du berätst, und die haben wieder ein Nachhaltigkeitsthema, und mit deinen Daten, also so war es jetzt bei der IT-Consulting-Firma, kann ich im Prinzip meinem Kunden dabei helfen, damit sie planetenzentriert innovieren. Ich glaube, das macht dann Sinn, weil oftmals denkt man ja so, die Digitalbranche, die geht auch eher in die AI-Richtung jetzt, so, das war auch so ein bisschen eine Angst, und dann die Nachhaltigkeitsthemen sind eher so Hardware-Produkte, aber da gibt es auch dieses Und. Also es ist nicht immer alles schwarz-weiß. Es ist spannend, wenn man sich drauf einlässt. Und da gibt es halt Downstream und Upstream. Also es können deine Lieferanten sein, deine Lieferketten, aber oft sind es eher so Richtung Kunde. Da kann man echt sehr oft sehr nachhaltig innovieren. Und auch soziale Innovation gehört eigentlich für mich im weiteren Sinn zur planetaren Innovation dazu. Also muss nicht immer nur ökologische Nachhaltigkeit sein, kann auch soziale Nachhaltigkeit sein.
Ja, ohne Lösung der Ungleichheitsfrage keine Lösung der Klimafrage, sagt man dazu auch gemeinhin. Jan, ich habe dich unterbrochen, du wolltest direkt drauf
fassen. Nee, gar nicht schlimm. Ich hätte auch also als Bereich, den ich mir gerne genau angucken möchte, wo ich glaube, dass das sehr gut funktioniert, ist genau der Bereich der sozialen Nachhaltigkeit. Ich glaube, das wird fast noch zu wenig versucht, da im Prinzip auch zu sauber zu reframen und das entsprechend auch gut an den Mann und an die Frau zu bringen. Und dann gibt es einen Bereich, wo ich glaube, dass es eben nicht geht. Und das sind im Prinzip alle Geschäftsmodelle, die eigentlich rein nachfrageorientiert unterwegs sind, also sprich opportunistisch auf Kundenwünsche bedienen. Das ist sehr viel im Servicebereich halt unterwegs und natürlich bei allen Plattformen. Ja, also eine Marktplattform ist halt völlig agnostisch. Eigentlich hat auch damit eigentlich keine strategische eigene Meinung, sondern verkauft halt auch gerne saisonal gesteuert, weil sich halt gerade verkaufen lässt so. Und ich glaube, du brauchst schon ein Mindestmaß an unternehmensstrategischer Beherztheit und auch tatsächlichem Commitment, um sowas wirklich durchzuziehen. Also Planet Ascendant Innovation by Opportunity, ich glaube, das gibt es nicht.
Schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir hängen gnadenlos drüber. Ich bedanke mich bei Steffen Ehrert, bei Jan Pechmann für eure Zeit. Ein kleiner Leitfaden. Ich hoffe, es war einer. Ich weiß gar nicht so. Wir machen das ja so zum ersten Mal, die Bücher so übereinander gelegt. Herausgekommen ist ja fast ein neues Buch. In Podcast-Form würde ich jetzt fast sagen, zumindest was die Länge stimmt. Also ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr ein paar Insights mitnehmt. Ja, alles zu Steffen Ehrert und zu Jan Pechmann in den Shownotes, zu LinkedIn und so weiter verlinkt. Wir hören uns nächste Woche wieder und auf, ach so, an dieser Stelle noch eine Entschuldigung an alle Frauen, by the way, dass sie einfach drei ältere Männer irgendwie permanent gefachsimpelt haben. Das kann nicht Anspruch von Bam Bock auf Morgen, diesem Podcast sein. Das muss ich demnächst besser machen. So war es halt jetzt einfach. Aber ich will es nicht unerwähnt lassen. Vielen Dank.
Danke dir.
Dankeschön.
Auf Wiedersehen.